Herr Reitzig, wie beurteilen Sie als Managementwissenschaftler die Lage? Der Herr Dürtsch hat gemeint, Auftragsmangel, Kostendruck, schlechtere Wirtschaftsaussichten. Was sind denn so die Überlegungen für Unternehmer oder ein Unternehmen zu sagen, okay, wir müssen jetzt das Personal reduzieren?
Ja, also zunächst mal würde ich mich Herrn Dürtsch anschließen. Aus den aggregierten Daten für den Arbeitsmarkt rückzuschließen, wem es gut und schlecht geht, ist immer schwierig. Das sind natürlich branchenspezifische Effekte und die Firmen, die Sie genannt haben, fallen natürlich auch in ganz bestimmte Branchen hinein. Beispiel UniCredit, das ist die Finanzindustrie mit dem klassischen Filialgeschäft. An dieser Stelle vielleicht nur der Hinweis, es muss einem für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin sehr leid tun, die speziell in dieser Zeit des Jahres so eine Nachricht bekommt. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist es auch nicht meine Aufgabe, hier Bankenvorstände in irgendeiner Art und Weise zu verteidigen. Aber es gibt natürlich schon Indikationen dafür, dass das nicht vollständig sinnlos ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Denn grundsätzlich geht es beim Personalabbau und ich glaube, dazu zählen wir nicht nur die Kündigung und die Vorruhestandsregelung, hoffentlich sozialverträglichen, sondern natürlich auch die Leiharbeit und auch das Outsourcing. Geht es beim Personalabbau darum, Effizienzgewinne zu gestalten. Und diese Effizienzgewinne, die werden manchmal fälschlicherweise sehr kurzfristig sozusagen kreiert, um eine Bilanz zu verschönen, einfach mal hübsch zu machen. Das ist aber im deutschsprachigen Bereich glücklicherweise relativ schwierig. Aber natürlich, wenn Sie sich anschauen, Personalkostenblock von 25-32% bei ATX-Unternehmen, da kann man schon sparen. Viel häufiger ist es aber eben so, dass Sie tatsächlich Effizienzgewinne schaffen wollen, die das Unternehmen tatsächlich auch langfristig nachhaltig wettbewerbsfähig machen. Und da ist es natürlich so, dass Überkapazitäten abgebaut werden und dieser Effizienzgewinn, der steht aber auch gewissen Kosten aus betriebswirtschaftlicher Sicht gegenüber und die darf man nicht aus dem Auge verlieren. Und diese Kosten, die äußern sich auf zweierlei Arten und Weisen und sind eben schwieriger zu beziffern. Nehmen Sie das Beispiel Leiharbeit. Wenn Sie Personen vertraglich umstrukturieren, die Sie dann als Leiharbeiter wieder in Ihr Unternehmen reinbringen, dann können Sie nicht davon ausgehen, dass die dieselbe Motivation an den Tag legen wie vorher. Also dieser Motivationsverlust ist natürlich tatsächlich auch Kosten, stellt Kosten dar für den Manager. Ganz besonders bedeutsam sind aber die langfristigen Kosten des Kompetenzverlustes. Also das sehen wir an verschiedenen Stellen, dass natürlich, wenn Sie Personen aus dem Unternehmen herausbringen, die firmenspezifisches Wissen haben, was nicht einfach weitergegeben werden kann über irgendwelche Manuale, dass Sie dann Kompetenzverluste erleiden, die hochgradig problematisch sein können. Und genau diese Überlegung muss natürlich jedes gute Management vor Augen haben.
Herr Reitzig, Sie haben von sinnvollem und auch von nicht sinnvollem Personalabbau gesprochen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist Personalabbau sinnvoll, wenn dadurch das Unternehmen an Effizienz gewinnt oder das Unternehmen irgendwie so restrukturiert wird, dass es in weiterer Folge eine Verbesserung, eine strukturelle gibt. Stimmt das?
Genau, ich glaube, man muss bei dieser Sinnhaftigkeit des Personalabbaus wirklich klar die Frage der Perspektive definieren. Also ob das gesellschaftlich immer sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Ob es aus Sicht des Individuums, des Betroffenen sinnvoll ist, ist eine völlig andere Frage. Aus Sicht der Unternehmung, glaube ich, gilt es zu zeigen, dass natürlich eine Unternehmung so aufgestellt sein muss, dass sie nachhaltig Profite erwirtschaften kann, sonst verschwindet sie irgendwann vom Markt. Und bei dieser Frage, dieser nachhaltigen Fähigkeit, Profite zu generieren, spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Was ich versuchte eben anzudeuten, ist, dass man zu kurz springt bei der Logik, wenn man kurzfristig versucht, Kosten zu sparen, indem man Personalkostenblöcke, also diese Aufwendung, reduziert, ohne dabei vor Augen zu haben, dass langfristig dabei Kosten entstehen können. Eins erwähnte ich schon, das ist der Motivationsverlust. Das zweite zum Kompetenzverlust kann ich Ihnen vielleicht ein kurzes Beispiel geben. Österreich ist ein Land, wo Dienstleistungen eine große Rolle spielen. Wenn Sie sich, wie wir das gemacht haben in unserer Forschung, einfach mal anschauen, was passiert, wenn Rechtsabteilungen von Unternehmen anfangen, das Schreiben von Patentschriften auszulagern an externe Patentanwaltskanzleien, dann sehen Sie, dass in den Jahren 1980 bis 2000 die Quote von ungefähr 29-41% hochgegangen ist. Das heißt, es gab einen größeren Bedarf dafür, aufgrund auch der ansteigenden Forschungs- und Entwicklungstätigkeit hier am Markt für gewerbliche Schutzrechte tätig zu werden und eben diese Patentschriften zu verfassen. Das wurde aber nicht mehr im Haus gemacht. Das war mindestens kurzfristig eine sinnvolle Entscheidung, weil externe Patentanwaltskanzleien hervorragende Arbeit abliefern im Durchschnitt, weil dort natürlich Skaleneffekte vorliegen. Das heißt, die Sachen günstiger gemacht werden können als unter Umständen in einer Inhouse-Abteilung. Was Sie aber genauso sehen, und das ist ganz interessant, wenn Sie sich die Daten genau anschauen, ist, dass genau diese Unternehmen, die tatsächlich radikal anfangen, outzusourcen, diese Tätigkeiten, in späteren Tätigkeitsbereichen, die für dieses Unternehmen extrem wichtig sind, zum Beispiel das Einfordern seiner gewerblichen Schutzrechte gegenüber Wettbewerbern, deutlich schlechter werden. Also ein Unternehmen, was seine Outsourcing-Quote von 0 auf 100 steigert, fällt zum Beispiel in dieser sogenannten Streitfähigkeit um ungefähr 30% in seiner Leistungsfähigkeit. Das sind ganz, ganz gewaltige Effekte, die hier eine Rolle spielen. Und wer das nicht reinrechnet, in Anführungszeichen, der macht einen großen Fehler. Also es treten bei diesen Abbauphänomenen eben unter Umständen große Kompetenzverluste auf. Und diese Kompetenzverluste, vielleicht letztes Wort dazu, sind natürlich dann insbesondere bedeutsam, wenn, wie bei den vorher besprochenen Beispielen, nicht nur kurzfristig Tätigkeiten ausgelagert werden, die man vielleicht wieder einlagern kann, sondern wenn sie tatsächlich Personal loslassen, was sie dann kurzfristig später, wenn es benötigt wird, am Arbeitsmarkt einfach nicht mehr bekommen.
Eine sozialverträglichere Variante des Personalabbaus wird ja immer die betriebliche Altersteilzeit genannt. Das heißt, man schaut, dass man ältere Mitarbeiter frühzeitig in den Ruhestand schickt, beziehungsweise man besetzt dann Posten von pensionierten Mitarbeitern nicht mehr nach. Wenn ich Sie aber jetzt richtig verstanden habe, wäre das keine besonders effiziente Art und Weise, Personal abzubauen, weil dann kann es ja passieren, dass ich in manchen Abteilungen ganz viel Personal nicht mehr habe, das ich eigentlich bräuchte, und in anderen Unternehmen oder anderen Unternehmensabteilungen dann wieder zu viele oder nicht optimal eingesetztes Personal.
Also es kann natürlich sein, dass sehr seniore Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau diese Personen sind, die das wirklich wichtige firmenspezifische Wissen über die Jahre haben, aber das müssen nicht unbedingt immer natürlich nur sehr seniore Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Es reicht ja, wenn Sie für die Einarbeitung einer Person einen Zeitraum von 2 bis 3 Jahren haben und diese Person sehr spezielles Firmenwissen hat, was Sie nicht ad hoc, wenn die Auftragslage wieder anspringt, im Arbeitsmarkt rekrutieren können. Das heißt, es müssen nicht nur alte Arbeiter sein. Aber natürlich, es gibt dieses Phänomen. Versuchen Sie mal heutzutage einen Cobol-Programmierer zu finden. Ich glaube, da wird der Türcher vielleicht zustimmen, die Cobol-Programmierer, die Sie da finden, die sind im Schnitt deutlich über 60 und werden dringend gebraucht, weil große Teile der IT-Infrastruktur, die davon betroffen sind, einfach bis zum heutigen Tag gepflegt werden müssen. Da hat ein Kompetenzverlust stattgefunden, der sicherlich problematisch ist, ja.
Aber wie würde jetzt ein Unternehmen, um da nochmal nachzufragen, vorgehen, um einen, wie Sie meinen, sinnvollen Personalabbau zu betreiben? Da ging's ja, da würde es ja nicht um eine Zahl gehen, die man reduziert, sondern da müsste man sich in den einzelnen Abteilungen die Prozesse ansehen und sich überlegen, wo könnte ich wen einsparen, wo bleibt dann trotzdem noch die Arbeitskraft erhalten, die Leistungsfähigkeit des Teams und so weiter.
Also man kann jetzt immer 9-mal klug sein und sagen, man hätte hier die perfekte Antwort. Ich glaube, das ist nicht möglich, denn das ist mit sehr viel Unwägbarkeiten behaftet. Aber eines kann man sicherlich sagen, dass die Frage danach, was wir wirklich als Überkapazität ansehen, eine ganz, ganz kritische Frage ist. Lassen Sie mich dazu mit 2 Sätzen ausholen. Es gibt natürlich, und ich nehme an, Herr Türcher wird noch drüber reden, ein ganz, ganz wichtiges Pufferinstrument, um große Fluktuationen im Arbeitsmarkt abzufangen. Das ist ein überbetriebliches Instrument, die Kurzarbeit, was wir glücklicherweise im deutschsprachigen Raum haben und was in meinen Augen sehr gut funktioniert. Es gibt aber natürlich auch eine analoge Denke im Betrieb. In der Wissenschaft wird das mit dem neudeutschen Terminus Human Resource Slack bezeichnet. Darunter versteht man nichts anderes als das, eine Unternehmung wissentlich mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hält, als für das absolut notwendige Durchführen täglicher Tätigkeiten notwendig wäre. Konkretes Beispiel: Sie brauchen 10 Leute an einer Produktionsstraße und Sie gönnen es sich, in Anführungszeichen, als Unternehmen 12 zu beschäftigen. Da wäre die einfache Rechnung, das macht keinen Sinn. Ich zahle für 2 Leute jeden Tag drauf. Die Rechnung stimmt aber so nicht. Wie sich sehr schön zeigen lässt, auch empirisch, ist es so, dass diese 2 Leute in Zeiten guter Auslastung, geringen Kostendrucks im Regelfall sehr gut eingesetzt werden können, um über Verbesserungsprozesse nachzudenken, Innovationen in ihrem jeweiligen Bereich nachzudenken. Und aber in Zeiten von großem Kostendruck tatsächlich dann eben auch mithelfen können und mit größerer Kapazität dem Unternehmen kurzfristig beistehen können. Wir haben uns das mal angeschaut empirisch. Wir sind da nach Mexiko gegangen. Warum sind wir nach Mexiko gegangen? Aus einem ganz einfachen Grund. Mexiko hat mit den sogenannten Maquiladoras, das sind also Produktionsstätten, die speziell für die USA Niedriglohntätigkeiten verrichten, ein großes Exportproblem bekommen im Jahr 2001. Da ist nämlich China in die WTO eingetreten. Und das war ein ganz gewaltiger Schock. Auf einmal war das NAFTA-Agreement und die geografische Nähe von Mexiko zu Amerika nicht mehr so viel wert. Und da hat man dann schon gesehen, dass diejenigen Firmen, diesejenigen mexikanischen Firmen, die sich das eben geleistet haben, über einen längeren Zeitraum eine gewisse Überkapazität von Personen zu haben, die tatsächlich firmenspezifisches, wichtiges Wissen haben, was sich nicht sofort wieder re-rekrutieren lässt am Arbeitsmarkt, viel, viel besser durch die Krise gekommen sind. Ja, das können Sie also tatsächlich nachweisen. Und die Logik ist eben die, Überkapazität liegt im Auge des Betrachters und eine gewisse Überkapazität ist in manchen Zeiten eine extrem hilfreiche Schutzfunktion.
Muss die Belegschaft, die im Unternehmen bleibt, die Folgen des Personalmangels ausgleichen durch Mehrleistung, Ausdehnung der faktischen Arbeitszeit? Gibt es da Überlegungen seitens des Managements diesbezüglich oder geht man da in vielen Fällen einfach davon aus, es wird Personal reduziert und man sorgt aber nicht dafür, dass die Arbeit, die ja sehr wohl noch da ist und auch nicht weniger wird, dann erledigt werden kann, Herr Reitzig?
Darf ich noch mal ganz kurz auf den Herrn Hämmerle eingehen?
Bitte.
Also zum einen glaube ich, es ist tatsächlich so, wie Herr Türtscher auch sagt, wir beobachten tatsächlich, dass diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zurückbleiben im Unternehmen nach größeren Kündigungswellen, sich weniger stark äußern. Da beherrscht eine gewisse Verunsicherung, das wissen wir. Zu der Frage der betroffenen Mitarbeiterin gerade in diesem Beispiel, ich glaube, das ist eine Stilfrage, um die es da geht. Und es ist sicherlich auch am Ende so, dass ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum sowas passiert wie das, was der Herr Hämmerle beobachtet. Und sicherlich ein Betriebswirt, der von uns ausgebildet wird, wie Sie hören, bekommt frühzeitig mitgeteilt, dass es große Probleme gibt, wenn man sich nicht darüber Gedanken macht, wie man seine Mitarbeiterin motiviert. Aber ich glaube, am Ende sollten wir uns auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Derjenige, der zu absoluten Billigpreisen in einem Discounter einkaufen möchte, ja, und das tut jeden Tag. Und ich weiß nicht, wer das ist, aber es wird viele geben, auch die sich darüber ärgern, dass die Personen in solchen Geschäften vielleicht nicht so behandelt werden, wie sie das möchten. Die müssen sich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass sie diesen Kostendruck mit selbst kreieren. Also die Konsumenten sind nicht vollständig unschuldig an vielen Dingen, die wir da beobachten. Zu Ihrer Frage der Effizienz, glaube ich, kann man zwei Sachen sagen. Es gibt genau die zwei unterschiedlichen Fälle. Entweder sie bauen Überkapazität ab, weil sie der Meinung sind, dass sie eine aufgeblähte Organisation haben. Dann sind sie tatsächlich der Meinung, dass das verbleibende Personal mehr machen kann. Wenn zum Beispiel aus historischen Gründen eine Organisation so groß geworden ist, dass jeder sich noch ein oder zwei Assistentinnen und Assistenten eingestellt hat und niemand mehr so richtig weiß, was die machen. Ja, das kann sein. Es kann aber natürlich auch sein, dass Effizienzgewinne einfach dadurch erzielt werden, dass Personen, und das ist leider, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt heute auch, und Herr Türtsch hat es auch schon angesprochen, die nicht mehr vielleicht die Fähigkeiten haben, die sie brauchen für das Geschäftsmodell der Firma in der Zukunft, nicht mehr zur effizienten Produktion in dieser Firma beitragen können und wahrscheinlich auch nicht, wie man das auf Neudeutsch sagen würde, reskilled werden können, also so weitergebildet werden können, dass sie in der Organisation der Zukunft dann noch eine Rolle spielen. Und das bringt uns natürlich zu dem ganz großen Thema zurück, wann ist Personalabbau nicht sinnvoll? Und er ist leider aus betriebswirtschaftlicher Sicht eben immer dann eher sinnvoll, wenn diejenigen Personen, die sie frei lassen sozusagen aus dem Unternehmen heraus, jederzeit am Arbeitsmarkt wieder re-rekrutiert werden können. Und das sind im Regelfall die, die am schlechtesten ausgebildet sind. Und deshalb ist natürlich Bildung, Bildung, Bildung das zentrale Thema, um Personalabbau zu vermeiden.
Wie sieht es die Managementwissenschaft? Ist bei Einsparungsplänen, Umstrukturierungsplänen auch dieses Grundkonzept von überall sparen, sozusagen nicht nur beim einfachen Personal unter Anführungszeichen, sondern auch bei den Vorstandsgehältern, bei den Boni, bei den Prämien?
Ja. Also ich glaube, das ist eine in der Gruppe der Managementwissenschaftler am heftigsten diskutierte, der heftigsten diskutierten Fragen. Das hat was damit zu tun, dass man natürlich immer, wenn man möchte, argumentieren kann, dass solche großen Hebel, wie wir sie beobachten, speziell jetzt in Deutschland meinetwegen bei DAX 30 Unternehmen oder auch teilweise in Österreich bei ATX Unternehmen, in irgendeiner Art und Weise korreliert sind mit dem Firmenerfolg. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich es auch für sehr bedenklich halte, dass wir über jetzt Zahlen lesen, die ich bitte mit Vorsicht zu genießen, weil man die nicht, oder ich habe sie jedenfalls nicht überprüft, wenn wir davon hören, dass ein Herr Dies von VW das 127-fache des normalen Arbeitnehmers verdient, dann sind das Zahlen, die, glaube ich, sogar in Angesicht dieser Logiken einfach irgendwann sehr schwer zu argumentieren sind. Weil natürlich neben der in Anführungszeichen einfachen Profitlogik auch eine ganz, ganz wichtige Gerechtigkeitslogik anfängt, eine Rolle zu spielen und eine ganz wichtige Funktion haben wird bei der Mitarbeiterzufriedenheit. Aus einer ganz banalen Kostenreduktionsperspektive muss ich aber Folgendes leider konstatieren an dieser Stelle. Selbst wenn ich ein solches Vorstandsvorsitzendengehalt halbiere, dann komme ich nicht zu den Kostenersparnissen, die ich erreichen würde, wenn ich auch nur 250 Menschen aus der Produktion entlasse. Dass das eine sehr, sehr schwierige Situation ist, will ich hier überhaupt nicht kleinreden. Ich glaube, ich bin hier inhaltlich sehr stark bei Herrn Tütscher. Aber solange ich nicht den Standard dahingehend verändere, dass das Maß der Dinge für solche Kostenreduktionen ausschließlich der direkt messbare finanzielle Hebel ist, solange werde ich mich nicht einfach gegen diese großen Unterschiede der Entlohnung zwischen Vorstand und Mitarbeitern wenden können. Dessen ungeachtet versuche ich auch einfach nochmal ins Gedächtnis zu rufen, diese Schere geht immer weiter auf. Und dass diese Schere immer weiter aufgeht, ist, glaube ich, eine Sache, mit der sich auch Managementwissenschaftler sehr, sehr ernsthaft auseinandersetzen sollten.
Aber gibt es unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Bildern von ihrer Belegschaft oder Bildern von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das heißt, gibt es Unternehmen, die ihre Mitarbeiter eher als Vermögen sehen und andere, die das Personal immer nur als Kosten betrachten? Also wo man das Gefühl hat, das Personal ist etwas, das ein Kostenaufwand ist und das man möglichst loswerden möchte?
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich so stereotypisieren würde, wie Sie es gerade vorgeben, aber ich glaube natürlich, wir wissen, dass es natürlich große Unterschiede gibt hinsichtlich der Orientierung auch von höheren Management-Ebenen bezüglich ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und nicht selten ist das gekoppelt auch mit der Finanzierungsstruktur des Unternehmens. Ja? Also wenn wir uns familienfinanzierte mittelständische Unternehmen anschauen, dann haben die im Regelfall ein etwas anderes Verhältnis zu ihren Mitarbeitern als börsennotierte, dem Kapitalmarkt ausgesetzte, möglicherweise große Unternehmen. Ich glaube, zu dem Beitrag von Herrn Hoffmann, wenn ich es richtig erinnere, der aufgeworfen wurde, kann ich nur sagen, solche Fälle sind mir leider auch bekannt. Allerdings ist es auch so, dass man in Situationen, wo tatsächlich eine Unternehmung unter Druck steht, als Geschäftsführer, ohne die spezielle Person, um die es da jetzt gegangen ist, irgendwie exkulpieren zu wollen, eine gewisse Fristigkeit braucht. Denn ein Turnaround, der braucht natürlich eine gewisse Zeit und die Zeit muss ihnen gegeben werden. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass sie im Regelfall, wenn sie einen geglückten Turnaround sehen, also nehmen wir mal historische
Turnaround,
Beispiele. Ach so, entschuldigen Sie, eine Kehrtwendung des Unternehmens, was mit einem existenten Geschäftsmodell aktuell auf dem besten Weg ist, gewaltig vor die Wand zu fahren oder bereits vor die Wand fährt mit großer Geschwindigkeit, kurzfristige Maßnahmen ergreift, nämlich genau das, was Herr Türcher angesprochen hat, hier ein bisschen Kosten sparen, da ein bisschen Kosten sparen, ohne eine Vision zu haben, wo es hingehen soll. Das ist natürlich nicht das Maß der Dinge. Das Maß der Dinge muss sein, dass man ja natürlich kurzfristig sozusagen wieder liquide wird und die Möglichkeit bekommt, sich zu bewegen am Markt, aber das natürlich gekoppelt mit einer Orientierung dahin, wo sich das Unternehmen entwickeln soll. Es gibt zig Beispiele natürlich aus der Vergangenheit. Wenn wir mal eines nehmen, was politisch unkritisch ist, weil es so lange zurückliegt, können wir uns die Firma Oticon aus Dänemark vor Augen führen, die also in den 90er Jahren unter dem Kostendruck von Siemens Audiologische Technik und Sharky, großen Konkurrenten im Hörgerätebereich, in einen wahnsinnigen Druck gekommen war. Lars Kolind hat diese Kehrtwendung gemanagt und natürlich muss man da auch erstmal anfangen, Kosten zu sparen. Aber das Ganze funktioniert eben nur dann, wenn Sie das begleiten durch eine sinnvolle Restrukturierung und ein sinnvolles, nachhaltig neu ausgelegtes Geschäftsmodell. Und ein Geschäftsführer, der sowas in so einer Situation nicht tut, ja, der ist in der Tat nicht das Geld wert, was ihm wahrscheinlich gezahlt wird. Dem würde ich so zustimmen.